Wir werden nachher noch mehr Gelegenheit haben, Gott anzubeten. Und mir ist es gerade so gegangen, als wir das gesungen haben, dass mir das sehr geholfen hat, mich nochmal ganz neu auf das Zentrum auszurichten, zu fokussieren. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr die Nachrichten aus Haiti verfolgt oder verfolgt habt. Ich denke, es bewegt sehr viele Menschen, es bewegt uns, es wird uns auch noch mehr bewegen in den nächsten Tagen, wo einfach noch mehr deutlich wird von dem unglaublichen Ausmaß der Katastrophe, die da über dieses Land hereingebrochen ist. Und gleichzeitig höre ich fast stündlich und manchmal öfter von Christen, die Hilfsaktionen organisieren, teilweise viele Organisationen, die sowieso in Haiti arbeiten. Und das macht mir auf der anderen Seite Mut, dass da einfach Menschen sind, die helfen. Elke, meine Frau, ist gerade in den USA, beziehungsweise ist jetzt im Flugzeug mit Katja Bluthardt. Die fliegen gerade zurück und sie meldete mir vorhin noch, dass allein in der Stadt Knoxville, Tennessee, wo sie jetzt gerade war, über 20 Hilfsorganisationen beheimatet sind, die in Haiti arbeiten, christliche Hilfsorganisationen. Und ich kriegte direkt, bevor ich zum Gottesdienst kam, eine E-Mail von einem Freund, Stuart Rankin, den ich aus USA kenne, der mit einem Team gerade in Haiti ist und der beschreibt, wie sie das Erdbeben erlebt haben und wie sie sowieso dort waren, um zu helfen und wie sie weiter helfen werden. Und ich finde das toll, dass auf der einen Seite neben diesem ganzen Leid, was da für uns wahrscheinlich gar nicht fassbar zurzeit sich abspielt, wir auch das andere erleben, dass Menschen im Namen von Jesus unterwegs waren und sind und jetzt auch noch mehr sein werden. Und Menschen guten Willens, das ist so eine Welle des guten Willens und eine Welle der Hilfsbereitschaft aus der ganzen Welt gibt. Wir werden nächste Woche ganz bewusst hier im Christustreff sammeln für Haiti, dann, wenn wir uns noch ein bisschen besser informiert haben und auch Projekte gefunden haben, wo wir sagen, das ist einfach gut, wenn wir diese Hilfsaktionen unterstützen. Aber das, was wir da sehen, das führt uns einfach nochmal vor Augen, dass in dieser Welt eben nicht alles gut ist. Und das fällt uns natürlich ganz schwer, das an uns ranzulassen. Wir hätten es gerne anders. Es gibt Leid, es gibt Katastrophen, es gibt Hunger, es gibt Elend, es gibt Erdbeben. Übrigens von Jesus auch vorausgesagt. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt aus biblischer Sicht eigentlich erklären? Wir müssen ja irgendwie, wenn wir Christinnen und Christen sein wollen, auch ein inneres geistliches Weltbild entwickeln, eine Art innere geistliche Landkarte für uns. Dass wir sozusagen nicht nur so einzelne Punkte haben, die unseren Glauben aufmachen, sondern dass sich mehr und mehr aus diesen Punkten ein inneres Bild, eine geistliche Landkarte entwickelt. Wie können wir das also aus biblischer Sicht überhaupt verstehen? Wo ist Gott in dieser ganzen Sache? Man kann fragen, könnte Gott das nicht verhindert haben? Und angesichts solcher großen Katastrophen stellt sich natürlich die Gottesfrage mit ganz neuer Kraft und Gewalt. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das so stimmt, dass bei dem großen Erdbeben in Lissabon 1795, das in den Auswirkungen dann ganz Europa erschütterte, ganz viele Menschen diese Gottesfrage gestellt haben und viele Leute auch gesagt haben, dann kann es diesen Gott, der alles so herrlich regiert, ja gar nicht geben. Weil wenn er denn alles so herrlich regieren würde, dann würde er das ja auch gar nicht zulassen, dass so etwas passiert. Aber ich möchte kurz sagen, dass ja solch ein besonderes Ereignis, wie es solch ein Erdbeben ist, in der Größe im Grunde nur eine Widerspiegelung dessen ist, was in der Welt immer passiert, nämlich dass es Leid und Schwieriges, Schweres, Krankheit, Not, Verfolgung, Hunger und so weiter gibt. Und sagt uns die Bibel eigentlich, dass in der Welt alles okay ist, so dass unser biblischer Glaube ins Wanken gerät, wenn mal massiv, so wie jetzt, oder wenn im kleineren Rahmen in unserem Leben die Dinge anfangen zu wackeln? Wo ist Gott? Die Antwort gibt uns, so glaube ich, Jesus. Und er gibt uns keine theoretische Antwort im Sinne von, jetzt erkläre ich euch mal, warum das alles ist, und ich erkläre euch, dass aus A und B und dann C folgt und dass die Menschen, denen Leid passiert, das vielleicht sogar verdient haben, so wie ja viele Religionen lehren, wenn du Schlechtes erlebst, dann ist das halt dein schlechtes Karma, dann hast du das verdient, weil du in einem früheren Leben eben so ein Fiesling warst. Und sehr viele Leute leben in diesem Ursache und Wirkung und sagen, ja, das und das ist passiert. Als Elke meine Frau Krebs hatte, da haben manche Leute gesagt, ja, was hast du denn Böses getan, dass du Krebs hast? Als ob Leiden oder Krankheit eine direkte Folge für etwas ist, was Böses, was man macht. Jesus gibt uns eine Antwort, und Guido hatte das vorhin schon in seiner spontanen Antwort auf die Frage, die Doro gestellt hat, ein bisschen angedeutet, in welche Richtung ich auch denke und in welche Richtung das für mich sich erschließt, wie ich das überhaupt an mich ranlassen kann. Und diese Antwort ist nicht eine theoretische Antwort, sondern eine existenzielle Antwort, nämlich die, dass Gott, der biblische Gott, der Gott, der sich in Jesus gezeigt hat, dass dieser Gott auf der Seite der Leidenden ist, auf der Seite der Schwachen und der Armen. Immer wenn wir das lesen in der Bibel, wo Jesus in eine Notsituation hineinkommt, da ist es so, dass es sich verändert. Er rührt die Kranken an. Und das ist auch, ich komme gleich noch zu meinem Bibeltext, das ist auch der Zusammenhang von diesem Abschnitt. Da heißt es nämlich, er rührte viele Kranke an und machte sie gesund. Die Blinden machte er sehend, die Gelähmten konnten wieder gehen. Ja, sogar Tote hat Jesus wieder zum Leben erweckt. Und deswegen sagen die Christen, und deswegen sagt das Neue Testament, mit Jesus ist was ganz Neues hineingekommen. In diese Todeswelt, in diese Leideswelt, in diese Krankheitswelt, in diese Chaoswelt, die wirklich so ist. Durch Jesus ist etwas Neues hineingekommen. Jesus verändert das Gefüge der Welt. Und zwar nicht so, wie wir es vielleicht gerne hätten, dass er auf eine übernatürliche Weise alle Kriege stoppt oder aller Ungerechtigkeit, die geschieht, ein Ende setzt, dass er allen Hunger stillt, aber so, dass er einen Brückenkopf der Hoffnung und der Heilung aufrichtet. Einen Punkt in dieser Welt, wo Gottes Wesen und Gottes Liebe und Gottes Licht hineinkommen. Und dann hat das eine Auswirkung, nämlich, dass wir als seine Nachfolger genau das tun sollen, was Jesus getan hat, nämlich das Licht und die Heilung und die Hoffnung, die Liebe Gottes hineinzubringen. Dass auch wir uns einsetzen können und sollen mit unseren Mitteln für die Benachteiligten. Und deswegen bin ich so dankbar, dass neben diesem Leiden, was für mich unverständlich und unfassbar und für uns alle wahrscheinlich unermesslich ist, ich weiß, dass dort in Haiti unzählige Menschen und darunter auch vor allem viele, viele, viele Christen helfen und deutlich machen, dass sie das verstanden haben, dass auf der Seite Gottes zu sein bedeutet, den Menschen zu helfen, die leiden. Warum Gott also grundsätzlich die Welt nicht ändert, dass es kein Leid mehr gibt, dass alle unsere Beziehungen leicht funktionieren, dass es keine Krankheiten mehr gibt, dass es keinen Krieg, keinen Hunger mehr gibt. Warum Gott das nicht ändert, das kann ich euch nicht erklären. Das kann, glaube ich, keiner beantworten. Die Bibel sagt ja auch nie, dass alles gut ist, sondern sie sagt sogar, dass es vieles gibt, aber sie sagt etwas anderes, nämlich, dass eines Tages alles gut werden wird. Und dass diese Realitäten, mit der wir in der Zwischenzeit konfrontiert werden, dass die nur zeitlich sind. Aber dass die Herrlichkeit, auf die wir zugehen, ewig ist und dass dann jede Träne getrocknet werden wird und dass jedes Leid aufhören wird und jeder getröstet werden wird. Und ich glaube, das nimmt auch die Menschen in Haiti mit hinein. So können wir nicht alles beantworten, aber wir können wegen Jesus und seit Jesus glauben, dass das nicht an Gott vorbeigeht, sondern dass unser Schmerz ihn berührt und unser Leiden bei ihm nicht übersehen wird. Und so zeigte Jesus durch seine Heilungen, wie Gott im Innersten ist, voller Barmherzigkeit, voller Liebe, voller Anteilnahme. Das ist sein Name, Jeshua, Hilfe, Rettung, Heilung, Erlösung. Dieser Name zeigt das. Und das bringt uns jetzt zu dem Text, den ich dann gleich in der zweiten Hälfte, nachdem Steffi ihn gelesen hat, nicht mehr ausführlich auslegen werde, sondern nur noch kurz mit ein paar Anmerkungen euch nahebringen möchte.
Unmittelbar nach dieser Aussage brachte man einen Mann zu ihm. Er war von dämonischen Mächten geplagt und konnte weder sehen noch sprechen. Jesus machte ihn ganz gesund und schenkte ihm die Fähigkeit zu sprechen und zu sehen. Alle, die das erfuhren, waren völlig außer sich und fragten einer den anderen: Ist das nicht vielleicht doch der Davidsohn, auf den wir seit Jahrhunderten warten? Aber als das den Pharisäern zu Ohren kam, widersprachen sie heftig: Dieser Mensch vertreibt die Dämonen so. Er benutzt dazu den Beelzebul, den obersten Herrführer der Dämonenscharen. Jesus wusste genau, was sie dachten. Deshalb sagte er zu ihnen: Jeder Staat, der mit sich selbst uneins ist, wird in einer Katastrophe enden. Eine Stadt, deren Bürger gegeneinander stehen, hat keinen Bestand. Ja, selbst eine Familie, die in sich uneins ist, wird sich auflösen. Wenn der Satan den Satan hinauswirft, wie ihr behauptet, dann ist er ja in sich selbst uneins. Wie kann dann seine böse Herrschaft überhaupt noch Bestand haben? Und wenn es wirklich so sein sollte, dass ich die Dämonen durch die Macht des Beelzebul vertreibe, was machen dann eure Anhänger? Ihr verurteilt euch mit euren Worten letztlich nur selbst. Merkt ihr denn nicht wirklich, was hier geschieht? Ich vertreibe die bösen Mächte durch die Kraft des Gottesgeistes. Das zeigt, dass eine neue Zeit angebrochen ist, die Zeit, in der Gottes Wirklichkeit alles zum Guten wendet. Es ist doch undenkbar, dass ein Dieb einfach in ein Haus eindringt, in dem sich ein starker Mann befindet und vor seinen Augen sein Hab und Gut fortträgt. Nein, zuerst muss er den Hausbesitzer überwältigen und fesseln. Danach kann er in aller Seelenruhe das Haus leerräumen. Hier gibt es kein Vertun. Wer nicht zu mir steht, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir zusammenarbeitet, der macht alles nur kaputt.
Danke, Steffi. Ich habe ja das Neue Testament in den letzten anderthalb Jahren nochmal neu übersetzt. Das war ein Auszug aus Matthäus 12, aus dieser Übersetzung, das Buch. Und ich habe beim Übersetzen einfach nochmal neu gemerkt, wie spannend die Sache mit Jesus eigentlich ist. Wie erstaunlich das eigentlich ist. Und hier ist ja auch so eine ganz erstaunliche Szene. Da ist dieser Mann, der ist von dämonischen Geistern bedrängt, er ist gebunden, er ist eingeschränkt. Und dann kommt Jesus und er befreit ihn. Für uns hört sich das ganz komisch an, das erleben wir ja fast nicht so, wir kennen das nicht so in dieser Form. Aber für die Leute damals war es ganz klar, dass hier eine stärkere Macht, eine böse Macht vertrieben hat. Und dass jetzt Heilung geschehen war und Befreiung. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das denn interpretieren? Jesus hatte eine unglaubliche Vollmacht. Er hatte eine unglaubliche Liebe, aber er hatte auch eine unglaubliche Vollmacht. Jeder Einzelne wurde geheilt, so hieß es am Anfang des Abschnitts. Das unterscheidet übrigens Jesus auch von den meisten christlichen Heilungspredigern. Weil bei denen nicht alle geheilt werden. Leider. Ich würde es mir ja wünschen. Ich hätte auch ein paar Krankheiten, die ich so ein paar irgendwie zu jemandem bringen möchte. Aber bei Jesus war das so, da war Vollmacht da. Das ist eine unserer beiden Worte. Vollmacht, Autorität, Kraft. Wir haben das manchmal erlebt im Christustreff, dass Gottes Kraft besonders stark Menschen berührt hat. Und ich sehne mich danach, dass das immer wieder passiert. Ich glaube, das hängt aber auch mit unserer Bereitschaft und unserer Erwartung zusammen, dass wir das überhaupt glauben, dass das passieren kann. Und so war es damals bei den Menschen, die hatten schon so viel erlebt mit Jesus, dass sie da oft auch sehr, sehr offen waren. Aber eben nicht alle. Und das ist das ganz Erstaunliche, dass da, wo Jesus ist, es Scheidung und Unterscheidung gibt. Dass die einen Heilung erleben und Befreiung erleben und ein neues Leben finden und dass die anderen sich abwenden und sagen, nein, das will ich nicht, damit will ich nichts zu tun haben. Bei Jesus war das so, dass er Vollmacht hatte zur Heilung. Und das Erstaunliche eben, dass nicht alle damit zufrieden waren. Manche stellten seine Vollmacht in Frage, beziehungsweise die Quelle seiner Vollmacht, die Pharisäer, so haben wir es gerade gehört. Sie sagten, das, was du tust, das kannst du nur tun, weil der Teufel dich dazu befähigt. Du treibst diese bösen Geister mit dem Obersten, mit so einem Obergeist aus. Die Leute hatten keine Zweifel an der Existenz von Gott und Teufel, von Gut und Böse, aber sie bezweifelten, dass Jesus wirklich auf die Seite des Guten gehörte. Jedenfalls wollten sie das so glauben, denn sonst, glaube ich, wäre ihr Weltbild zusammengebrochen. Und ich merke, dass die Kraft Gottes und die Vollmacht Gottes auch zum Widerspruch herausfordert. Das ist heute nicht viel anders. An Jesus scheiden sich die Geister. Viele Leute sagen, ja, Gott ist okay, aber musst du das immer so mit Jesus verknüpfen? Müsst ihr den Namen Jesus so laut sagen? Kann man da nicht auch einen anderen Namen einfügen? Jesus war der Stein des Anstoßes schon damals. In der Bibel ist es vorausgesagt, er wird der Stein des Anstoßes sein. Im Islam ist Jesus auch der Stein des Anstoßes. Okay, er ist ein Vorläufer, er ist ein Prophet, aber nein, er ist nicht der Sohn Gottes, so sagt es Mohammed. Und nein, er ist nicht am Kreuz gestorben, weil das geht doch gar nicht, dass Gott erlaubt, dass sein Prophet solch eine Niederlage erlebt. Und so nimmt der Islam Anstoß an Jesus. Wer nach Nazareth kommt und dort die Ankündigungskirche sieht, also wo man daran denkt, dass der Engel Gabriel zu Maria kommt und sagt, du wirst einen Sohn gebären und du sollst den Namen Jesus heißen, er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Da steht jetzt ein ganz großes Plakat davor, ich habe es gesehen, auf Englisch und auf Arabisch, wo drauf steht eine Sure, in der steht, Gott hat keinen Sohn, er zeugt nicht und er wird nicht gezeugt. Also sofort die Konfrontation. Da ist die christliche Kirche, die das feiert, und davor ein islamischer Poster, der sagt, nein, es ist nicht so. Aber auch in der postmodernen Gesellschaft, in der wir ja leben, wenn wir uns hier bewegen, im Alltag, in der Uni oder an anderen Stellen, ist Jesus solch ein Stein des Anstoßes. Da ist es vor allen Dingen die Einzigartigkeit von Jesus, die Ausschließlichkeit von ihm. Dieser Satz, es ist in keinem anderen Namen Heil, es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, außer diesem Namen Jesus. Wenn du den bei dir, sagen wir mal, im medizinischen oder im philosophischen oder im theologischen Seminar einfach mal so vorliest, kannst du dich auf interessante Reaktionen vorbereiten. Und Jesus ist dieser Punkt, wo sich die Geister scheiden. Es gibt viele Versuche, Jesus zu entkräften, ihn zu relativieren. Die nachchristlichen Religionen, also die, die etwas vom Christentum aufgenommen haben, tun das alle durchgängig. Mormonen, Islam, Zeugen Jehovas und so weiter. Sie kommen auf der einen Seite nicht an Jesus vorbei und auf der anderen Seite wollen sie ihm nicht den Platz zu billigen, der ihm gehört. Sie bauen ihn irgendwo ein als Vorläufer. Das ist ja noch verständlich. Aber was ich noch viel erschreckender finde, ist, dass in der Kirche sehr oft man versucht, Jesus ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Auch in unserer Kirche, und ich sage das jetzt auch mal als evangelischer Verkündiger, auch bei uns in der evangelischen Kirche sind wir in der Gefahr, die Einzigartigkeit von Jesus herunterzuspielen, vielleicht nicht direkt zu leugnen. Wir ehren ihn zwar, doch letztlich geben wir ihm nicht den Platz, der ihm von Gott her zukommt. Ich habe schon christliche Gottesdienste erlebt, in denen der Name Jesu überhaupt nicht genannt wurde. Oder nur in liturgischen Elementen. Aber in der Predigt kam er überhaupt nicht vor. Er ist nicht mehr zentral, selbst für viele in der Kirche. Und wir merken, dass dieser Kampf um Jesus, dieser Konflikt um Jesus, um seine Vollmacht wirklich noch ganz akut ist. Vor einigen Jahren, ich habe es schon mal ein, zweimal erzählt, gab es hier mal eine theologische Gruppe, die hat den Christustreff untersucht, hier von der Theologischen Uni, und hat als ein Resultat geschrieben, die Christologie scheint im Zentrum, oder Jesus Christus scheint im Zentrum der Theologie des Christustreffs zu sein. Das fand ich ein auf der einen Seite sehr schönes Ergebnis, auf der anderen Seite fand ich es verwunderlich, dass das etwas, als etwas Besonderes gekennzeichnet wurde. Man würde ja sagen, was denn sonst gehört in eine christliche Kirche als Jesus? Der Konflikt, der damals schon schwelte, ist immer noch da. Die Vollmacht von Jesus lässt sich irgendwie nicht wegleuchten, seine Bedeutung nicht, aber dann gibt es so viele Versuche, ihn doch auszuschalten oder zumindest ihn zu relativieren. Die Frage letztlich ist jetzt, was ist denn eigentlich bei uns? Welchen Platz nimmt Jesus in unserem Leben ein, in meinem Leben, in deinem Leben? Als Jugendlicher wurde mir klar, dass ich hier vor einer Entscheidung stehe und dass ich einen Weg für mich finden müsste. Ein Weg, der entweder ein Ja oder ein Nein ausdrückt. Denn Christsein ist ja nicht nur so ein Fürwahrhalten von ein paar Aussagen, sondern Christsein heißt, dass wir die Herrschaft Jesu Christi über unser Leben anerkennen. Dass wir sagen, ja, er ist der Meister und wir sind die Schüler, die Jünger. Ja, er ist der Herr und wir sind seine Diener. Er ist auch der Erlöser und wir sind seine Freunde. Auch. Aber er ist eben nicht nur, Entschuldigung, mein Schuldvergeber, mein Glücklichmacher. Das ist er eben nicht nur, sondern er ist auch der Herr. Das ist die Frage, ob wir das wollen. Christsein ist mehr als nur erlöst zu sein. Christsein ist mehr als nur Gewissheit der Sündenvergebung zu haben. All das ist wunderbar und wertvoll. Aber es geht weiter. Christsein bedeutet ein Leben unter der Führung, unter der Leitung, unter der Autorität von Jesus Christus. An ihm scheiden sich die Geister und ich bin zutiefst von meinem letzten, der fast der vorletzte Satz ist, überzeugt. Deswegen betone ich ihn so. Ich bin zutiefst überzeugt von dem Satz, den ich jetzt sagen werde. An deiner Einstellung zu Jesus entscheidet sich dein Lebensweg. An deiner Einstellung zu Jesus entscheidet sich dein Lebensweg. Und du wirst ganz anders leben, wenn du ihn wirklich zum Herrn machst und Herrn sein lässt oder wenn du dem ausweichst. Wenn du dich ihm anvertraust, ihm als Person, du als Person, dann wirst du seine Vollmacht erfahren, seine Hilfe, seine Kraft. Das ist eine Einladung.